in my homeland, Baden-Württemberg.
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 17. Februar 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Frankreich weiter auf Atomkurs und einen offiziellen langfristigen Verzicht auf den Kraftwerksstandort Fessenheim am Rhein hat es nie gegeben. Alle 30 Minuten soll der Bus fahren. Die Ortenau steht als eine der größten Regionen Baden-Württembergs vor der Herausforderung, flächendeckenden ÖPNV bezahlbar zu gestalten. Ein Gespräch mit Jana Schwab von der linken Liste Ortenau. Kolonial-rassistische Oper am Theater Freiburg. Anti-asiatischer Rassismus hat sich mit dem Beginn der Corona-Pandemie weiter verstärkt. Das Theater Freiburg führt derweil mit Madame Butterfly momentan ein kolonial-anti-asiatisch-rassistisches Opernstück auf. Doch zunächst zu den Nachrichten.
Die Abschiebung des 33-jährigen Mohamed Tunç aus Ulm ist an diesem Mittwoch verhindert worden. Der hier geborene Kurde soll in die Türkei abgeschoben werden. Nachdem er im Flugzeug am Stuttgarter Flughafen auf seine Abschiebung aufmerksam gemacht hatte, weigerte sich das Personal nach seinen Angaben, ihn an Bord zu behalten. Laut seinem Rechtsanwalt ist der nächste Abschiebetermin aber bereits für diesen Donnerstag, also heute, den 17.02. um 11 Uhr angesetzt. Dann vermutlich mit einem Charterflug. Mohamed Tunç sitzt im Abschiebegefängnis Pforzheim. Wieder einmal rechtfertigen die Behörden, in diesem Fall das baden-württembergische Justizministerium, seine Abschiebung mit einer angeblichen sogenannten Straffälligkeit. Die zwei Verurteilungen erfolgten allerdings ganz offensichtlich nach zwei Auseinandersetzungen mit türkischen Nationalisten. Dass die grün-schwarze Landesregierung trotzdem die Gefahr, die einer politischen Folgung von Mohamed Tunç in der Türkei negiert, ist bemerkenswert. Per Mail erklärte Mohamed Tunç am Mittwochabend, Zitat, gestern hatte ich Ihnen mitgeteilt, dass ich heute den 16.02.2022 vom Flughafen Stuttgart in die Türkei abgeschoben werden soll. Nachdem von mir gestern durch maskierte Männer, die in meiner Zelle mit Zwang Abstriche für den Corona-Test entnommen wurden, wurde ich heute Vormittag zum Flughafen gebracht. Dort sollte ich mit einem Flug der Turkish Airlines in Begleitung von Beamten in die Türkei gebracht werden. Allerdings habe ich im Flieger friedlich und passiv allen Insassen verkündet, dass ich gegen meinen Willen abgeschoben werden soll, wonach sich Unmut unter ihnen regte. Schließlich weigerte sich auch das Personal, mich an Bord zu halten, weshalb meine Abschiebung verschoben wurde. Laut Aussage des zuständigen Beamten soll ich dann, Zitat des Beamten, dann halt mit einem Charterflug, Zitat Ende, in die Türkei gebracht werden. Soeben habe ich nun von meinem Anwalt erfahren, dass ich für morgen, also jetzt heute, 17.02.2022 um 11.10 Uhr erneut einen Abschiebetermin bekommen habe. Derzeit befinde ich mich wieder in Abschiebehaft in Pforzheim. Ich unterstreiche meine Aussagen von der gestrigen Erklärung. Mir drohen aufgrund meiner Aktivitäten in Deutschland, in der Türkei, Folter und Haft. Sollte ich morgen abgeschoben werden, sind die deutschen Behörden und Entscheidungsträger dafür verantwortlich, was mir zustoßen könnte. Allen voran die Entscheidungsträger im Innenministerium und Justizministerium von Baden-Württemberg, die heute auch lautstark meine Abschiebung verteidigten. Dass mir in der Türkei keine politische Verfolgung drohe, ist schlichtweg eine Desinformation. Derzeit befinden sich Dutzende deutsche Staatsbürger in der Türkei in Haft, alle nur, weil sie in Deutschland ihre Meinung zum türkischen Regime frei geäußert haben. Ich denke, auch die Entscheidungsträger in Baden-Württemberg können sich gut vorstellen, was mit einem politisch unliebsamen Al-Manchi passieren kann, der aus Deutschland abgeschoben wird und keinerlei Rechtssicherheiten mehr genießt. Deshalb bitte ich diese, nochmal ausdrücklich die Entscheidung über meine morgige Abschiebung zu überdenken. Ich möchte hier auch an die demokratische Öffentlichkeit einen Appell machen. Bitte kommt morgen zum Schalter von Turkish Airlines in Stuttgart und protestiert gegen meine drohende Abschiebung. Zitat Ende. Das ist ein Zitat von Mohamed Tunç in seine Mail. Die Mail ist von gestern. Das heißt, dieser Appell gilt für heute. Eben zum Schalter von Turkish Airlines in Stuttgart zu kommen und gegen die drohende Abschiebung zu protestieren. Genau, soweit Muhammad Tunç in seiner Mail. Wir werden bei Radio Dreieckland über den Fortgang des Falles berichten.
Update 17. Februar. Nach Informationen von Radio Free FM konnte die Abschiebung zumindest bis zum 22. Februar hinausgezögert werden. Das heißt aber auch, dass sie keineswegs vom Tisch ist. Ja, in der Mitwelt ein Blog bzw. eine Webseite, die von Axel Meyer betreut wird. Der ist Vizepräsident im Trinationalen Atomschutzverband und bei uns natürlich gut bekannt als Alt-Bund-BUND-Geschäftsführer am Oberrhein. Und da steht ganz einfach die mystische Frage bzw. ein Satz mit Aufrufezeichen: kein neues Atomkraftwerk nach Fessenheim, das heißt in Fessenheim genauer gesagt. Und das heißt nichts anderes als: in Frankreich wird geplant, zumindest geplant, hier ein Atomkraftwerk nach dem anderen wieder aufzubauen. Wir wissen das über die Taxonomie, dass hier die Atomkraft plötzlich grün wird und einige Leute werden natürlich dann bei dieser ganzen Geschichte grün im Gesicht, unter anderem Axel Meyer, und den habe ich jetzt hier am Apparat. Erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, einen schönen guten Tag.
Du hast ja schon zwischen den Zeilen zugegeben, dass ihr da unter Umständen einen kleinen Fehler oder anders ausgedrückt etwas nicht bedacht habt bei der Forderung Fessenheim abschalten und dann natürlich abbauen, weil man könnte ja wieder Fessenheim aufbauen, genauer gesagt ein neues AKW. Was hat es damit auf sich?
Ja, also erstmal freuen wir uns, dass die beiden altersschwachen Reaktoren abgestellt wurden. Der erste am 22. Februar 2020, der andere am 29. Juni 2020. Da wurden sie endlich abgeschaltet und wir sind alle froh. Und auf allen Seiten des Rheins, glaube ich, sind die Menschen mehrheitlich froh, dass diese Gefahr aus der Region abgewandt wurde. Jetzt im Moment diskutieren wir sehr intensiv diese Frage, ob ein Technocentre nach Fessenheim kommt. Das heißt also eine Atommüllfabrik, in der mit Atommüll gearbeitet werden soll. Das ist die offene Frage und die französische Regierung will das auch. Aber ein Thema haben wir eigentlich nie diskutiert. Also die Freude war groß, aber wir haben eigentlich nie die Frage diskutiert, verzichtet die Électricité de France auf diesen Standort am Rhein? Das heißt also, es wurde nie die Frage gestellt nach einem verbindlichen, dauerhaften Verzicht auf den Neubau eines zukünftigen Atomkraftwerks am Kraftwerkstandort am Rhein. Einen offiziellen Verzicht hat es nie gegeben. Und jetzt haben wir halt im Moment in Frankreich den Wahlkampf. Am 10. April 2022 findet der erste Wahlgang zu den französischen Präsidentschaftswahlen statt. Und wir erleben, dass es dort jede Menge Kandidaten und Kandidatinnen gibt. Einer der möglichen ist der wirtschaftsliberale Präsident Macron. Und der sitzt auf die vermeintliche Wunderwaffe Atomkraft. Und noch stärker als Herr Macron sind es die Rechtsextremen. Das heißt, der Eric Zemmour und die Rechtspopulistin Marine Le Pen, die stehen uneingeschränkt für die Verbindung von Macht, Atomkraftwerken und französischen Atomwaffen. Und Marine Le Pen, die in Deutschland noch die bekanntere ist von beiden, die hat ja im November 2021 sogar die Wiederinbetriebnahme des im Abbruch befindlichen Atomkraftwerks Fessenheim gefordert. Und rechte Parteien im Elsass unterstützen diesen Vorschlag.
Das heißt nichts anderes als, dass da tatsächlich unter Umständen, weil eben der Verzicht nicht vertraglich geregelt ist, wieder ein Atomkraftwerk gebaut werden kann.
Also wie gesagt, die Marine Le Pen geht sogar weiter. Sie will im Prinzip, also was sie im letzten Jahr, Ende des letzten Jahres gesagt hat, ist, dass sie sogar das alte Atomkraftwerk wieder in Betrieb nehmen will. Aber da zeigt sich einfach, dass sie keine Ahnung hat. Das heißt, dieses alte Atomkraftwerk ist so marode und die Abbrucharbeiten sind so weit fortgeschritten, dass es einfach unglaublich teuer wird, das Atomkraftwerk wieder in Betrieb zu nehmen, das alte. Und jetzt wird erstmal das alte wird nach meiner Ansicht auf jeden Fall abgerissen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt ausgerechnet an den Rhein ein neues Atomkraftwerk kommt, ist unter Macron gering. Ich denke, Macron will keinen Konflikt mit Deutschland und mit der Schweiz, während das bei den Rechtsextremen nicht gesagt ist. Das heißt also, die beiden Rechtsextremen, die ja durchaus Chancen haben, Rechtspopulisten haben einfach ein feines Gespür, wenn es darum geht, Menschen grenzüberschreitend gegeneinander auszuspielen. Und das spricht natürlich aus ihrer Sicht für einen Kraftwerkstandort am Rhein. Aber wie gesagt, wenn die Rechtspopulisten in Frankreich an die Macht kommen, dann ist Fessenheim nur eines von vielen Problemen, das wir dann in der Zukunft haben.
Atomkraft soll aber auch unter Macron in Frankreich entsprechend ausgebaut werden. Was spricht für, was spricht gegen Fessenheim? Ich meine, für Fessenheim spräche zum Beispiel, dass die Bevölkerung relativ weich geklopft ist in Bezug auf Atomkraft. Sprich, die haben jahrzehntelang Fessenheim, sprich die alten Reaktoren, geduldet und würden unter Umständen die neuen Reaktoren durchaus vielleicht leicht schlucken. Die neuen Reaktoren sind, ich bin mal ganz optimistisch, unter Umständen sicherer. Aber das sind ja nicht die einzigen Gründe, weshalb man gegen Fessenheim gewesen ist. Was spräche also, außer dass vielleicht die Bevölkerung sagt, oh, da gibt es wieder neue Arbeitsplätze für Fessenheim, oder was spräche dagegen?
Also wenn du jetzt von Befürwortern redest, dann sind die relativ stark auf das Atomkraftwerksdorf Fessenheim beschränkt. Also selbst im Elsass gab es und gibt es eigentlich eine Mehrheit gegen die Atomenergie. In Frankreich sowieso und in der Schweiz, was Fessenheim angeht, auch. Was aus Sicht der Électricité de France einfach für den Standort spricht, ist, dass er einfach an einem kühlen Standort am Rhein liegt. Das heißt, man könnte dort ein Kraftwerk kühlen. Allerdings würde das bedeuten, dass Kühltürme gebaut werden müssten, was die Bevölkerung ablehnen wird. Was immer noch gegen Fessenheim spricht, sind generell die Gefahren der Atomenergie, auch von neuen Reaktoren. Was gegen Fessenheim spricht, ist die Erdbebengefahr am Oberrhein. Und was gegen Fessenheim spricht, ist, wenn man eine neue Technik durchsetzen will, also neue Reaktoren durchsetzen will, dann baut man die nicht in der Region, wo mit einem massiven Protest der Bevölkerung zu rechnen ist. Das heißt also einfach, im Prinzip müssten selbst die Atomlobbyisten sehen, dass man in einer Region, die Markolsheim, Wiel und Kaiser-Augst verhindert hat, dass man da sehr, sehr große Probleme bekommen würde mit einem massiven Widerstand gegen diese Atomanlagen. Also das ist jetzt einfach sozusagen jetzt aus ökologischer Sicht. Die ökologischen Argumente sprechen immer gegen das Atomkraftwerk und gegen Atomenergie. Und was ich aber sehr beruhigend finde, auch in Sachen wirtschaftsliberaler Herr Macron, ist einfach die Ökonomie. Die tollste Grafik, die gegen die Atomenergienutzung in Frankreich spricht, das wird dich jetzt beim Radio Dreieckland wundern, das ist der Aktienkurs der Électricité de France. Also es gibt ja ganz viele Leute, die glauben uns nicht, die sind wirtschaftsliberal und die träumen diesen Traum der Atomenergie, und denen empfehle ich einfach mal bei irgendeiner Suchmaschine den Begriff Aktien-ETF einzugeben. Also diese Aktien sind trotz Taxonomie massiv im Sinkflut. Die EDF ist mit 40 Milliarden Euro verschuldet. Sie hat massive ökonomische Probleme. Das neue Atomkraftwerk, das im Moment am Atlantik realisiert wird, ist 6-mal so teuer wie geplant. Es wird wirtschaftlich nie arbeiten. Und alle Experten gehen einfach davon aus, dass zukünftig Strom aus Wind und Sonne wesentlich kostengünstiger ist als Strom aus Atomenergie. Jetzt hoffe ich einfach, dass ein neoliberaler Präsident wie Herr Macron rechnen kann bei den rechtsextremen Kandidaten und Kandidatinnen, muss man nicht unbedingt davon ausgehen können, dass sie rechnen können. Dort ist die Gefahr tatsächlich gegeben. Aber ich bin immer noch guter Hoffnung.
Das heißt, der Artikel war eher sozusagen eine Aufforderung, ein bisschen nachzudenken über Fessenheim, und auf der anderen Seite die entsprechenden Plakate und Transparente, die man da bereits geschrieben hat, für das alte Fessenheim nicht unbedingt wegzuwerfen.
Also die sollte man auch deswegen nicht wegwerfen, weil wir ja auch in Deutschland die Atomparteien nur ein bisschen in Deckung gegangen sind. Der Herr Merz von der CDU ist ein Atomlobbyist, und die Kampagnen, Atomenergie grün zu waschen, die laufen nicht nur in Frankreich, die laufen auch in Deutschland. Und deswegen lohnt es sich nicht nur, die alten Anti-Atom-Fahnen nicht einzumotten, sondern man sollte sie vielleicht auch zu den aktuellen Klimaschutzdemos mitnehmen, weil die gibt es ja in der nächsten Zeit einfach wieder, und am 25.03. sind beispielsweise in Freiburg und weltweit wieder Klimastreiks, und da ist sicher ganz gut, die eine oder die andere Anti-Atom-Fahne zu zeigen. Das heißt also, das Thema ist nicht abgeschlossen. An dem Thema bleiben wir einfach dran. Dieses alte atomare Dorf, dieser Filz aus Wirtschaft, Politik und Medien, den gibt es weiterhin, der ist in Frankreich äußerst stark, weil dort noch die Nutzung der Atomenergie fürs Militär dazukommt. Und deswegen ist leider noch nicht so, dass man einen endgültigen Knoten auf die Sache machen kann. Was für uns spricht, sind einfach die ökologischen Argumente, die immer mehr Menschen sehen, und aber auch die Ökonomie ist zwischenzeitlich auf unserer Seite. Atomenergie lohnt sich nicht. Einfach nochmal der Hinweis auf die ETF-Aktie. Das finde ich im Moment sehr beruhigend.
Das war Axel Meyer, Vizepräsident im Trinationalen Atomschutzverband, der RAS, Mitweltstiftung Oberrhein und Alt-BUND-Geschäftsführer am Oberrhein. Ich danke mal für das Gespräch.
Ich bedanke mich für euer stetiges Interesse an diesem Ökologiethema.
Wir sprechen mit Jana Schwab von der linken Liste Ortenau über den öffentlichen Personennahverkehr in der Region. In der Ortenau ist hauptsächlich die SWG, die Südwestdeutsche Landesverkehrs GmbH, früher Südwestdeutsche Eisenbahngesellschaft, deshalb SWG, für den Busverkehr und den ÖPNV allgemein zuständig. Wie nehmt ihr die Lage des öffentlichen Verkehrswesens denn in der Ortenau so allgemein wahr?
Also er ist durchaus vorhanden, aber er ist auf jeden Fall noch deutlich aufbesserungsfähig. Also er fährt halt in viele Gegenden nicht, beziehungsweise sehr unregelmäßig. Und gerade halt zur später Stunde fährt er halt leider fast gar nicht mehr. Also es ist sehr normal, dass halt in der Ortenau teilweise ab 18 Uhr der letzte Zug fährt oder Bus. Und das ist halt natürlich nicht was, was wir unter flächendeckend verstehen und macht deswegen den Nahverkehr natürlich auch sehr unattraktiv. Genau, und das ist das, was wir halt vor allem kritisieren, dass er halt eben nicht so regelmäßig fährt und vor allem halt auch, dass er tatsächlich noch ein bisschen teuer ist, aber da gab es ja schon dieses Jahr eine kleine Verbesserung. Genau, und außerdem kritisieren wir halt auch, dass die Bushaltestellen teilweise noch nicht so gut ausgebaut sind, also viele sind nicht beleuchtet oder überdacht. Gerade an den Bahnhöfen finden wir, sollten die Bushaltestellen überdacht sein, sodass halt das Warten relativ angenehm wird dadurch.
Ich denke, es geht da auch ein bisschen um Barrierefreiheit und wahrscheinlich auch um Sicherheit, gerade was Licht und Absenkung von Bordsteinen angeht, die aus meiner eigenen Erfahrung auch nicht immer gegeben ist. Darüber hinaus ist die Ortenau auch noch eine der größten Regionen Baden-Württembergs. Das bedeutet, wir haben viel ländlichen Raum. Was sind denn eure Vorstellungen und Forderungen an den Kreis, um die Situation des ÖPNVs zu verbessern?
Also wir haben im Oktober, glaube ich, das erste Mal gefordert, eben einen Halbstundentag von 6 bis 20 Uhr, damit man halt auch, wenn man mal einen Bus oder Zug verpasst, dass man halt nicht so lange warten muss. Und vor allem halt, dass auch von zwischen 20 Uhr bis sozusagen 0 Uhr stündlich einer fährt, dass man halt auch noch zu späten späten Zeiten sozusagen halt trotzdem noch wegkommt und halt auch am kulturellen Leben teilnehmen kann. Und wir glauben, dass halt dadurch der ÖPNV flexibler wird und angenehmer und dadurch auch attraktiver wird, sodass viel mehr Leute auch umsteigen auf den Nahverkehr.
Das ist auf jeden Fall ein zentraler Aspekt, den du gerade angesprochen hast, das kulturelle Leben, denn natürlich geht man nicht mittags um 12 ins Kino, man arbeitet ja meistens oder ein Mensch arbeitet am Tage die allermeisten. Darüber hinaus habt ihr auch noch die Frage nach den Ressourcen gestellt, ob es überhaupt möglich ist, diesen 30-Minuten-Takt zu ermöglichen. Was ist da die Einschätzung? Glaubt ihr das?
Wir denken, dass der tendenziell möglich ist. Aber man muss sich halt drum kümmern. Also wir brauchen halt mehr Busse, das muss halt alles organisiert werden und wir brauchen vor allem halt auch mehr Busfahrer. Und da ist halt natürlich auch wichtig, sich jetzt schon um Nachwuchs zu kümmern, also halt Werbung zu machen und natürlich auch gut zu bezahlen, dass halt die Busfahrer auf jeden Fall ein gutes Gehalt verdienen und halt auch gute Arbeitsbedingungen haben, also gerade die Standzeiten. Busfahrer haben halt oft lange Pausen und auch viele und die werden dann nicht bezahlt. Und das ist dann natürlich nicht so ganz attraktiv, dass man halt da auf jeden Fall guckt, dass die Arbeitsbedingungen gut sind. Und dann ist das auch ein sehr attraktiver Beruf an sich.
Dann hört man auch immer wieder von Leuten, die eher in die liberalere Schiene einzuordnen sind, dass es On-Demand-Angebote gibt. In Dörfern beispielsweise, auch in der Ortenau, gibt es immer wieder diese Mitfahrbänkle. Und alles Mögliche wird sozusagen getan, was jetzt selten tiefergehenden Investitionen verbunden. Das sind meistens Dinge, die einfach leicht umzusetzen sind und die auch nur den Anschein einer Verkehrswende bringen. Was haltet ihr denn von beispielsweise dann doch Investitionen in bedarfsorientiertere Systeme wie so On-Demand-Busse, die man anfordern kann für bestimmte Zeiten?
Also tendenziell gibt es da natürlich auch, sage ich mal, eher kreativere Lösungen, halt sowas wie Sammeltaxis und so weiter und so fort. Die Sachen sind ja alles nicht schlecht und so, aber, und das muss man halt einfach dazu sagen, sie müssen halt wirklich zuverlässig sein. Wenn ich irgendwie nachts um 0 Uhr dastehe und ein Sammeltaxi rufe und es sagt mir, nee, es geht nicht, dann ist das halt total doof, weil dann stehst du halt um 0 Uhr in irgendeinem Dorf und kommst nicht weg. Und das ist halt eine unschöne Situation, macht natürlich dann auch das Busfahren total unattraktiv. Deswegen muss es halt zuverlässig sein und deswegen sagen wir, dass wir eher dazu tendieren, wirklich zu sagen, wir brauchen Züge und Busse, damit die halt auch wirklich zuverlässig fahren, damit man das halt wirklich absichern kann. Aber so kreative Lösungen gibt es da schon, deswegen, man kann darüber reden, aber wir tendieren jetzt eher zu diesen Bussen und Bahnen. Und auch gerade die Mitfahrbänkle, das ist eine nette Sache. Ich sehe das auch in manchen Dörfern, aber wie gesagt, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte um 14 Uhr mit einer Freundin mich in Offenburg treffen und ich stehe dann halt bei diesem Mitfahrbänkle und keiner nimmt mich mit, ist halt doof. Oder wenn ich auch nachts irgendwo mal hin möchte und dann kommt keiner vorbei, der mich mitnehmen möchte, dann ist halt auch doof mit dem Mitfahrbänkle.
Wie realistisch wird es denn sein, dann zukünftig andere Möglichkeiten überhaupt umgesetzt zu bekommen? Ihr stellt diese Forderungen auf. Gibt es da irgendwelche weiteren Schritte, die ihr macht, außer sozusagen dafür einzustehen, diesen ÖPNV-Ausbau zu tätigen?
Also wir wollen auf jeden Fall auch noch weiter Druck ausüben, damit halt diese Forderung auch umgesetzt wird tatsächlich. Ich meine, wir sind ja jetzt auch, Herr Landrat Scherer hat ja auch diese Modellregion beantragt. Ich denke, das ist halt, da kriegen wir auf jeden Fall auch einige Gelder. Tendenziell ist es ja auch so, dass das Land manche Gelder auch bereitstellt. Auch dort muss natürlich das Land mehr dafür sorgen, dass halt Gelder zur Verfügung stehen, den Kommunen, dass man halt das eben ausbauen kann. Aber wir wollen halt vor allem Druck auf den Kreis ausüben, weil wir geben ja auch Geld für die Umfahrungen aus und das wären halt vielleicht alles Gelder, die nicht notwendig wären, wenn wir einen gut ausgebauten Nahverkehr haben. Und weil ja eben die Spritpreise steigen, brauchen die Leute ja auch eine Alternative. Und da kann der Nahverkehr ja eigentlich eine gute Alternative sein.
Das sagt Diana Schwab von der linken Liste Ortenau. Es geht darum, die Straßen zu entlasten und ÖPNV-Möglichkeiten auszuschöpfen und natürlich auch die Verkehrswende irgendwann zu schaffen.
Ab dieser Woche führt das Stadttheater Freiburg die Oper Madame Butterfly von Giacomo Puccini auf. Ihr schreibt in eurem Statement auf Instagram, dass ihr erschüttert seid darüber, dass das Theater dieses Stück als eines der prägendsten kolonial-anti-asiatisch-rassistischen Stücke aufführen lässt. Was ist jetzt an diesem spezifischen Stück so problematisch?
Zum einen ist es der Inhalt des Stückes, also wie dieses Stück erzählt wird. Es ist eine sehr alte Erzählung davon, wie es um zum Beispiel bei diesem Stück um eine japanische Frau, um eine ostasiatische Frau geht, die angeblich unterwürfig sei und aufgrund zu der Liebe zu einem weißen Mann, aus einem weißen amerikanischen Mann, Herzschmerz erleidet und ohne diesen Mann aber nicht leben kann und sich am Ende das Leben nimmt. Und einerseits ist diese Art von Erzählung über ostasiatische Frauen oder als weiblich gelesene Personen eine sehr alte, also das Stück stammt jetzt von Anfang 1900, also ist fast 100 Jahre alt und in dieser Zeit sind eben auch andere Stücke entstanden, zum Beispiel Miss Saigon, das ist im Grundprinzip eine ähnliche Geschichte, nur mit einer vietnamesischen Frau eben und das sind immer wieder so Erzählungen, die in diesem sogenannten Kulturbetrieb immer so wiederkehrend sind, die aber natürlich nicht frei sind von irgendwie sexistischen, rassistischen Narrativen bzw. Systemen und sind in diesen entstanden. Also Anfang 1900 hatte Deutschland auch super viele Kolonien, natürlich nicht Japan, aber diese koloniale Erzählung über angeblich unterwürfige ostasiatische Frauen trifft eben auch auf diese Geschichte zu, weil es eben nicht weiße Frauen in dem Fall sind, die nicht ohne einen weißen Mann leben können und sich sonst das Leben nehmen müssen, wenn dieser nicht mehr da ist.
Inwiefern hat eine solche Aufführung auch jetzt während der Zeit, in der wir leben, also auch während der Pandemie, während welche sich halt anti-asiatischer Rassismus auch noch weiter verstärkt hat, eine besondere Brisanz?
Wie du auch schon gesagt hast, finde ich, wird an diesem Stück ganz klar, dass es anti-asiatischen Rassismus eben nicht erst seit der Corona-Pandemie gibt, sondern sich schon sehr lange hinzieht und einfach eine sehr lange Geschichte auch hat. und diese Verknüpfung vor allem von Rassismus mit Sexismus, also dass es um ostasiatisch gelesene, weiblich gelesene Personen, die auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt werden, hat natürlich bestimmte Folgen. Und wie sie dargestellt werden, ist nämlich immer eine sexualisierte Darstellung, eine hypersexualisierte. Es wird als angeblich exotische andere oft dargestellt. Das sind eben rassistische und sexistische Bilder, die es schon sehr lange gibt.
Welche Auswirkungen hat denn so eine Darstellung dann für von antiasiatischem Rassismus betroffene Personen?
Das hat Konsequenzen natürlich für Betroffene, aber ich würde ganz gern eingehen darauf, was es bedeutet für Menschen, die nicht davon betroffen sind. Und zwar, wenn das nicht thematisiert wird, zum Beispiel in diesem Stück, und es einfach unkommentiert, nicht dekonstruiert da aufgeführt wird, hat das die Folge, dass sich Menschen, die nicht davon betroffen sind, ja, weiterhin sich nicht mit ihren Vorteilen, die sie durch das System Rassismus haben, auseinandersetzen müssen. Also diese Unbewusstheit darüber, dass es negative Folgen hat für zum Beispiel ostasiatisch gelesene, weiblich gelesene Personen in jeglicher Form, im individuellen, also auf der persönlichen Ebene, in verschiedenen Beziehungen oder auf der strukturellen Ebene und so weiter, hat dann natürlich, wenn es nicht thematisiert wird, den Vorteil für Menschen, die von Rassismus positiv betroffen sind, also Vorteile dadurch haben, dass sie sich weiter nicht damit auseinandersetzen müssen, dass der Theaterbetrieb einfach so weiterlaufen kann wie ja die letzten Jahrzehnte oder vielleicht Jahrhunderte. Und man sich nicht mit bestimmten Machtsystemen auseinandersetzen muss und alles so weiterlaufen kann, wie es bis jetzt für die Leute, die da in Machtpositionen oder Entscheidungspositionen saßen, gut war.
Das Stadttheater Freiburg hat ja auch das Dear White People Festival veranstaltet und ihr prangert jetzt gerade das auch an, dass eben scheinbar nur aus Marketingzwecken und um sich Rassismuskritik auf die Fahne schreiben zu können, sowas veranstaltet wird, aber scheinbar keine tiefergehende Rassismuskritik tatsächlich auch ins Handeln einfließt. Wie könnte denn das Stadttheater jetzt Verantwortung übernehmen?
Also das Dear White People Festival 2021, das hat nur im Theater stattgefunden. Also das Theater hatte dann nicht quasi Inhaltliches organisiert, war quasi als Location-Kooperationspartner. Das ändert natürlich nichts an der Sache, dass zu diesen Marketingzwecken anscheinend benutzt wurde, wenn es irgendwie danach, spätestens danach, irgendwie keine ernsthafte Auseinandersetzung mit dem Thema für den eigenen Betrieb gibt. Eine Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, wäre eben genau, sich die Stücke anzuschauen, die aufgeführt werden, egal ob es jetzt Theaterstücke sind oder Opernstücke. Was haben die für eine Geschichte? Was haben die eben für Folgen für verschiedene Menschen? Wie gesagt, auch für die Leute, die nicht von Rassismus auch betroffen sind. Und zwar, dass sie es eben weiterhin so machen können, wie es bis jetzt. Und ja, weitergehend ist es natürlich eine Sache, dann dementsprechend zu handeln und nicht eben nur die Festivals, die ein gutes Image bringen, eine Plattform zu bieten und als Location dafür zu stehen, sondern eben auch Konsequenzen zu ziehen für verschiedene eigene Produktionen oder Aufführungen, was jetzt zum Beispiel die Stückauswahl angeht. Und als nächsten Step oder gleichzeitig ist es natürlich auch eine Frage, wie da die Positionen sind, was Menschen in Machtpositionen am Theater angeht. Ich glaube, ich kann jetzt als Einzelperson auch nicht ein komplettes Konzept aufstellen fürs Theater. Da ist auch selber dafür verantwortlich. Aber das sind jetzt nur ein paar Ideen.
Ja, klar. Ich werde dich jetzt trotzdem noch sowas in der Art fragen. Und zwar hast du Vorschläge, wie BIPOC und Weiße Allies euch im Vorgehen gegen diese Aufführung unterstützen können.
Schreibt dem Theater, schreibt ihnen, dass es nicht okay ist, solche Sachen aufzuführen. Nachdem wir den Instagram-Post veröffentlicht haben, haben wir auch viele Nachrichten bekommen, dass es nicht das erste Mal ist, dass etwas, ja, was so als rassistisch gilt oder kolonialrassistisch, eben dort in Verbindung mit Stücken aufgeführt wird. Und schreibt ihnen, sagt ihnen, dass es nicht okay ist, einfach als Marketing Festivals zu hosten, die gut ankommen und sonst keine Konsequenz ziehen als Theater.
Das war Fokus Südwest heute am 17. Februar 2022, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Fokus Südwest. Nachrichten von links unten.